Erst regnet es zwei Tage durch. Dann fließen Wassermassen durch die Straßen und erreichen die Häuser. Die Flut überrascht die Menschen. Manche bringen sich auf Dächern in Sicherheit, einige schaffen das nicht mehr. Sie steigen auf Tische, stehen teils stundenlang im kalten Wasser und versuchen, an die Luft unter der Decke zu kommen, damit sie nicht in ihrer eigenen Wohnung ertrinken. Nicht alle schaffen es. 135 Menschen sterben in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 im Ahrtal. Das ist nun 3 Jahre her. Und heute wollen wir an diese Orte reisen.
Wir sehen tatsächlich noch sehr viel Zerstörung links und rechts. Da sind immer noch Brücken provisorisch aufgebaut, da sind Straßen abgebrochen, überall ist Baustelle. Man nimmt aber auch Menschen wahr, die einem Hoffnung geben links und rechts. Die sagen, es ist schön, wenn Touristen von außen kommen, sich das hier anschauen. Das gibt ihnen ein gutes Gefühl.
Das sagt Marius Reichert. Er kommt aus dem Ahrtal und berichtet von dort. Wir hören aber auch, wie nicht nur Häuser und Brücken wieder aufgebaut werden, sondern auch Menschen. Und dabei hilft Psychologe Markus Schmidt.
Je mehr alternative Erfahrungen zur Ohnmacht und Hilflosigkeit wir als traumatisierte Menschen machen, umso mehr Abstand gewinnen wir.
Flutkatastrophe. Wie die Menschen sich und das Ahrtal aufbauen. Das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast nehmen wir uns jeden Tag eine Nachricht vor und schauen, was sie für Einzelne bedeutet. Wir wollen ihre Perspektiven hören und das Ganze auch einordnen. Heute mit mir, Ilka Knigge. Und für diese Folge habe ich mich mit zwei Leuten verabredet, die das Ahrtal sehr gut kennen. Denn am Wochenende, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli, jährt sich die Flutkatastrophe im Ahrtal zum 3. Mal. Einer von ihnen ist Marius.
Ich bin Marius Reichert, bin Reporter bei der ARD, berichte fürs Radio, fürs Fernsehen, für online über die Dinge, die ja im Rheinland passieren. Rheinland heißt für mich aber auch das Ahrtal, da bin ich groß geworden. Dort habe ich die Flutkatastrophe vor 3 Jahren miterlebt und berichte seitdem eben auch aus dieser Region darüber, wie es den Menschen geht, was sie für Probleme haben, aber auch welche Lösungen es gibt, so mit Blick auf das, was wir gelernt haben aus dieser Katastrophe.
Marius sitzt am Abend der Flut zu Hause. Das Haus liegt am Hang, das Wasser erreicht ihn nicht. Aber als immer mehr Menschen mit gepackten Koffern an seinem Fenster vorbeigehen, beginnt er zu berichten, was da in seiner Heimat passiert. Und das macht er bis heute. Marius und ich, wir haben darüber gesprochen, wie es heute im Ahrtal aussieht. Allein bei der Anreise merkst du noch die Folgen der Flut. Mit der Bahn, da kommst du nicht so weit wie früher, aber du siehst, was Wiederaufbau heißt.
Du fährst mit der Bahn durch einen sehr stark betroffenen Bereich. Der ist wieder aufgebaut. Da siehst du links und rechts, dass da immer noch Straßen kaputt sind, dass da Behelfsbrücken stehen. Also ja, so keine richtigen Brücken aus Beton oder Holz, sondern einfach was Provisorisches seit 3 Jahren. Du siehst tatsächlich auch noch Häuser, wo der Schlamm an den Wänden klebt. Das kann man sich kaum vorstellen. Das sind diese sogenannten Tag-1-Häuser, wo nichts passiert ist. Das hat mit vielen Problemen zu tun. Da werden wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen. Du siehst aber auch wieder viel Schönes. Du siehst wieder Häuser, die frisch saniert sind. Du siehst Straßen, die auch wieder hergerichtet sind. Und du erlebst, glaube ich, auch Menschen, die froh sind, dass du dann reinkommst und als Touristin dich umschaust und die Region vielleicht auch erleben willst.
Mhm. Lass uns mal auf diese zwei unterschiedlichen Seiten schauen. Was hat denn den Menschen geholfen, wo es schnell ging mit dem Wiederaufbau, wo du jetzt sagst, das sieht alles wieder sehr schön aus, ist neu gemacht? Und welche Probleme gibt es da, wo diese Tag-1-Häuser stehen?
Ja, es gibt da einen sehr großen Unterschied, wie die Menschen diesen Wiederaufbau gestalten konnten. Da gab es die, die waren super versichert, die haben Geld bezahlt jeden Monat dafür, dass sowas passiert. Da gab es dann auch sehr schnell Geld, die konnten sehr schnell wieder aufbauen nach dem ersten Schock. Also da waren auch Leute schon nach einem Jahr wieder fertig mit dem Wiederaufbau. Und dann gibt es aber die viel größere Zahl derer, die eben auf staatliche Unterstützung angewiesen waren, wo das Land, wo der Bund gesagt haben, wir unterstützen euch mit 80% des Wiederaufbaus. Und das bedeutete für viele, da mussten Anträge ausgefüllt werden, die mussten bewilligt werden, da mussten Gutachten reinkommen und das braucht bei manchen Leuten bis heute, bis das alles genehmigt wurde. Und das sorgt dafür, dass da eben auch Häuser sind, wo nichts passiert ist, weil man darüber auch streitet. Und man sieht jetzt auch, dass viele Versicherungsleute sagen, naja, jetzt reißt es doch vielleicht doch besser ab, das Haus, weil das lohnt sich gar nicht mehr. Also das erlebe ich gerade ganz, ganz häufig, wenn ich hier durchs Tal fahre, dass da Häuser abgerissen werden. Und ein wichtiger Punkt vielleicht noch, auch die, die schon Geld bekommen haben, die mussten das sehr schnell ausgeben, weil Handwerker teuer sind, weil Material teuer ist. Und jetzt fehlt dann eben eine Lücke und dann dauert es wieder. Also das macht, glaube ich, die Erklärung dafür aus, warum manches eben noch so verzögert stattfindet.
Wie können die Menschen denn weitermachen, bei denen noch viel zu tun ist?
Ja, die können darauf setzen, dass es jetzt vorangeht, dass das Geld kommt. Aber das hat auch was mit dem Mindset zu tun, dass man sich sehr stark unterstützt. Also in diesem Tal ist eine unglaubliche Solidarität gewachsen. Damals nach der Flut, wo Helferinnen und Helfer kamen, die da geholfen haben. Aber auch jetzt so untereinander. Also es gibt viele Menschen, die einfach auch Erfahrungen gemacht haben, wie man mit einem Antrag umgeht, wo man noch eine Unterstützung bekommt, wo man vielleicht auch was aus dem riesigen Spendentopf bekommt, der ja auch angewachsen war nach der Katastrophe. Da hilft man sich untereinander. Man muss aber eben auch schauen, dass man jetzt die richtigen Entscheidungen trifft. Wie baut man sein Haus wieder auf, hochwassersicher wieder auf? Ich erlebe viele Menschen, die auch zurückkommen, die sich wieder für das Ahrtal entscheiden, die vielleicht weg waren, die sagen, doch, wir machen hier weiter, wohl wissend, dass so eine Katastrophe sicherlich irgendwie wieder passieren kann. Aber wir fühlen uns mit den Maßnahmen, die wir dann ergreifen können, halbwegs sicher.
Mhm. Wie steht's denn um die Existenzen der Leute? Du hast ja eben gesagt, das ist eine Tourismusregion, die ist eigentlich wunderschön. Mhm. Ne? Da gibt's tolle Wanderwege und guten Wein. Kommen da denn auch wieder so viele Menschen hin, die da auch Geld lassen, dass die Leute vor Ort irgendwie eine Chance haben, sich da auch langfristig was aufzubauen?
Ja, das ist ein großes Problem. Also ich nehme wahr, dass ganz deutlich weniger Touristen ins Ahrtal kommen, als das vor der Flut war. Da ist bei vielen schon noch so im Kopf, naja, das sieht da jetzt nicht so schön aus. Kann man denn da eigentlich hin? Es sind auch viele Betriebe einfach noch nicht wieder da. Also es gibt Dörfer, durch die man läuft, wo früher 3, 4 Gaststätten waren. Da ist im Moment keine, weil einfach der Wiederaufbau noch läuft und weil die Leute sagen, das macht für uns so gerade auch gar keinen Sinn. Was aber natürlich geht, ist zu wandern in den Weinbergen. Es geht auch bei Veranstaltungen dabei zu sein, die Weinfeste. Darauf setzen eben die Verantwortlichen und bewerben das auch sehr stark und sagen auch, ja, kommt her, wir brauchen euch, wenn ihr nicht kommt, dann hat das Tal wirklich ein Problem. Das ist der Optimismus auf der Seite, aber ich erlebe auch eben viele, die sagen, naja, das wird hier sicherlich noch 10 Jahre dauern, bis das alles mal wieder schick ist. Und du hast es auch gesagt, die Bahn, wenn die Bahn mal wieder fährt bis ins obere Ahrtal, dann ist das natürlich auch ein Riesenpfund, weswegen alle hoffen, dass die das auch schaffen bis Ende nächsten Jahres. Das hat die Bahn gesagt, da möchte sie diese 40 Kilometer durchs enge Tal tatsächlich wieder fertiggestellt haben.
Ja, aktuell juckelt man da ja wirklich so ein bisschen mit dem Bus von Ort zu Ort und so. Und da gibt es noch einige Straßensperrungen, ne?
Ja, du kannst mit dem Fahrrad auch fahren, aber dann musst du eben über eine Bundesstraße. Das ist alles nicht so ideal. Das ist für Familien nicht schön. Aber tatsächlich, man muss auch sehen, die Städte, da tut sich auch wieder was. Es kommen Geschäfte zurück. Es sind auch junge Leute, die jetzt sagen, doch, wir kommen hier hin, wir öffnen einen Eisladen, wir öffnen eine Gaststätte. Habe ich gestern noch mit einem gesprochen, was ihn da bewegt. Der hat gesagt, ja, jetzt ist die Chance da, jetzt ist so eine Art Neuanfang, jetzt ist wie so ein Reset da und da möchte ich mitmachen und da kann man ihm nur Glück für wünschen.
Der SWR hat ja eine Umfrage gemacht, eine repräsentative im Ahrtal, und da ist herumgekommen, dass viele Leute total unzufrieden sind mit dem Krisenmanagement der Nacht und auch danach. Spürst du diese Unzufriedenheit, wenn du jetzt gerade so viel mit den Leuten sprichst?
Ja, absolut. Ich spüre, dass dieses Tal ganz, ganz viel Vertrauen in die Politik und auch in die Entscheiderinnen und Entscheider verloren hat. Die sagen mir, da kommt jetzt jede Woche jemand und gibt irgendwie einen Förderbescheid rüber. Das sind dann irgendwie 100.000 für irgendeine Schule. Aber trotzdem gibt es noch Schulen, die in Containern unterrichten müssen, weil die Schulgebäude nicht fertig geworden sind. Und trotzdem gibt es noch keine einzige neu aufgebaute Brücke in diesem Tal. Und dann schauen die so ein paar Kilometer weiter nach NRW, was ja auch betroffen war, ne? Also die Eifel, Bad Münstereifel. Da ist alles wieder schick. Ich war letzte Woche da, die Bürgermeisterin hat gesagt, wir sind mit dem Wiederaufbau durch. Und das lässt natürlich Fragen offen bei den Menschen im Ahrtal. Und sie erwarten ja auch bis heute letztlich, dass die Aufarbeitung dazu führt, dass Verantwortliche damals, zum Beispiel auch die jetzt scheidende Ministerpräsidentin Malu Dreyer, oder sie ist ja jetzt schon abgelöst worden, dass sie sich entschuldigt für das, was da passiert ist, weil die Leute sagen, wir wurden nicht entsprechend gewarnt, da sind Fehler passiert und niemand steht dazu.
Ja, da müssen wir auch nochmal auf einen kommen, den damaligen Landrat Jürgen Pföhler, gegen den wurde ermittelt. Und zwar ist da der Vorwurf, es hätten einfach viele Menschen gerettet werden können, hätte man früher den Katastrophenfall ausgerufen und das Verfahren ist eingestellt. Wie haben die Menschen vor Ort darauf reagiert? Wie gehen die damit um?
Das war ein Riesending. Das war im April, da hat man darauf gewartet, dass die Staatsanwaltschaft in Koblenz da eine Entscheidung verkündet. Und die ersten Reaktionen waren vernichtend. Die Leute haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass der damalige Verantwortliche eben noch nicht mal vor Gericht kommt, egal wie das ausfällt. Also es gibt keine Anklage, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, dieses Ereignis, also ganz kurz zusammengefasst, war so nicht vorhersehbar für eine handelnde Person wie den Landrat damals. Dabei haben aber Zeugen gesagt, dass er abends sich um private Angelegenheiten gekümmert hat. Das haben Recherchen der ARD ergeben, dass er Katastrophenschutzseminare nicht besucht hat, obwohl die entsprechende Akademie vor der Haustür ist. Also man kann da ein Versäumnis sehen. Und das bewegt jetzt auch viele Hinterbliebene, die weitergehen wollen, die versuchen wollen, juristisch doch noch eine Anklage zu erzwingen. Das ist sehr kompliziert, da muss man wirklich die Feinheiten kennen. Aber es gibt einige Hinterbliebene, die ich auch seit 3 Jahren jetzt eng begleite, die das vorhaben, die wirklich sagen, uns ist wichtig, dass da jemand Verantwortung übernimmt und dass man daraus eben auch Lehren ableiten kann, was man eben erwarten kann von einem Landrat in einem Kreis. Denn man muss wissen, Katastrophenschutz ist immer zuerst eine Sache des Landkreises. Und die entscheiden dann, wie das verteilt wird. Dann geht es um die Kommunen, um die Dörfer. Aber der Landkreis, der hat da den Hut auf. Und da muss man eben ran.
Genau, ich schiebe nochmal kurz hinterher, weil ich glaube, ich habe es eben nicht gesagt, es ging um den Landkreis Ahrweiler. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, was wurde denn jetzt in Bezug auf Prävention und Hochwasserschutz und so weiter getan, damit so eine Flutkatastrophe einfach die Menschen nicht nochmal so hart treffen kann?
Also es gibt kleine Räder und große Räder. Ich nehme wahr, also man denkt ja zum Beispiel bei den Brücken, die die Bahn neu baut oder für den Straßenverkehr. Da sorgt man jetzt dafür, dass sich da nicht mehr so viel Unrat sammeln würde, wenn eben so eine Katastrophe sich nochmal anbahnen würde. Das sind so kleine Dinge. Oder man macht so Brückengeländer, die man umklappen kann, damit im Zweifel der Fluss mehr Platz bekommt. Man diskutiert auch an manchen Stellen, ob da überhaupt noch Häuser gebaut werden sollen oder eben nicht, damit der Fluss mehr Platz bekommt. Das ist aber eine Sache, das hat mir die neue Landrätin hier erklärt, da muss man eben auch so länderübergreifend sogar auch bis nach Belgien schauen oder wo die Flussverläufe sind, um zu entscheiden, welche Maßnahmen machen da wo Sinn. Da geht es auch um sogenannte Rückhaltebecken, wo eben sich das Wasser sammeln könnte. Da sollen im Ahrtal 19 gebaut werden. Das wird wahrscheinlich ein Jahrzehnt dauern oder eine Generationenaufgabe sein. Aber das sind dann diese riesigen Maßnahmen, die gemacht werden. Ich nehme aber auch wahr bei uns allen, dass wir hier sehr sensibilisiert sind. Wir hatten ja ein Unwetter Anfang Mai, wo auch wieder Keller vollgelaufen sind. Aber wir wussten sehr gut Bescheid, was zu tun ist. Der Landkreis hat uns gut informiert. Das wurde auch gelobt. Und viele haben auch eben eigene Maßnahmen ergriffen, weil eben das ganz klar ist, man muss Katastrophenschutz auch selbst betreiben, in Eigenvorsorge, wie es dann heißt. Das heißt, man hat Sandsäcke vorrätig, man schaut sich in den Apps an, wie sich das entwickelt. Also das ist, glaube ich, eine Region, die jetzt eher mal zu früh gewarnt ist als zu spät. Das ist auf jeden Fall mein Eindruck.
Hast du das Gefühl, dass alles reicht?
Ich glaube nicht, dass es reicht, um die Folgen der Klimakatastrophe hier bewältigen zu können. Ich bin mir sicher, dass wir ähnliche Ereignisse erleben werden. Das sagen ja auch die Expertinnen und Experten voraus. Ich glaube aber auch, ich bin eher überzeugt, dass wir verhindern können, dass so viele Menschen sterben müssen. 135 sind es gewesen, die der Flut zum Opfer gefallen sind. Ich glaube, dass wir da jetzt besser wissen, wann wir uns wie zu retten haben, was da zu tun ist. Und wenn dann noch Maßnahmen dafür sorgen, dass man auch so ein besseres Gefühl bekommt, ja, da wird was getan für den Hochwasserschutz. Und das geht vielleicht auch mal ein bisschen schneller als ein Jahrzehnt. Ich glaube, dann haben wir da eine Chance, auch so vom Mindset gut durchzukommen, dass uns das auch nicht im Kopf zu sehr beschäftigt. Denn diese Katastrophe, die bleibt natürlich im Gedächtnis. Das ist eine dicke Narbe, die wir alle haben. Alle kennen Menschen, die davon schwerst betroffen sind oder sogar Liebe verloren haben. Das kann man nicht so einfach wegwischen.
Die Flutkatastrophe ist eine dicke Narbe, sagt Marius, die alle im Ahrtal haben. Viele haben jemanden verloren oder selbst in der Flut etwas erlebt, das traumatisch war. Markus Schmidt versucht, ihnen zu helfen.
Ja, mein Name ist Markus Schmidt und ich bin der leitende Psychologe der Dr. von Ehrenwaldschen Klinik in Ahrweiler.
Markus verlässt die Klinik am Abend des 14. Juli, ungefähr eine Stunde bevor die Wassermassen auf Ahrweiler treffen. Durch Nachrichten von seinen KollegInnen bekommt er mit, was passiert. Auch Teile der Klinik werden zerstört. Aber er kann was tun. Direkt nach der Flut berät er Menschen am Hilfetelefon. Markus sagt, so eine Nacht, die ist ein Trauma. Wir kommen da im Kopf nicht richtig mit. Er vergleicht alles, was wir so erleben, mit Bäumen.
Es gibt Bäume, die wir mit unseren Armen gut umgreifen können, weil sie dünn genug sind. Und dann gibt es Bäume, die sind so dick, die können wir alleine gar nicht umgreifen. Vielleicht auch nur zu zweit oder zu dritt, also je nachdem, wie groß der Baum ist.
Die Flutnacht, die ist so ein massiver Baumstamm. Ich wollte von Markus wissen, was macht jetzt der Jahrestag mit den Menschen im Ahrtal? Auch mit dir?
Ja, ich bin überrascht, weil es ist ja nur ein Datum. Aber dennoch ist das Datum so symbolisch für mich, dass ich doch wieder auch viele alte Erinnerungen habe. Gespräche mit Patienten oder auch Kollegen und Freunden erinnere, aber auch ja Bilder vor Augen habe, wie es kurz nach der Flut hier aussah.
Du hast ja dann ziemlich schnell Nothilfe eingerichtet, mit einer Notfallnummer und auch mit einem Notfallbus, habe ich gesehen, vor Ort, wo Menschen sich psychologisch helfen lassen konnten. Gib uns doch bitte mal einen Einblick, wie deine Arbeit so in den ersten Tagen und Wochen ausgesehen hat.
Ja, dann habe ich natürlich telefonisch Kontakt mit Kollegen aufgenommen und ich konnte es auch kaum erwarten, hier zur Klinik zurückzukehren, durfte aber erstmal nicht und es schien ja auch gefährlich. Das heißt, wir haben uns dann innerhalb der Kollegen solidarisiert und überlegt, was können wir denn dann tun, wenn wir hier schon nicht gleich vor Ort irgendwelche Hilfe leisten können. Ja, und dann kam uns schon, ich glaube, am Folgetag der Flutnacht die Idee, wir richten eine Nothilfe-Hotline ein. Mhm. Und die wurde dann natürlich auch sofort von vielen verzweifelten Angehörigen oder direkten Betroffenen frequentiert.
Mhm. Mit welchen Geschichten warst du da konfrontiert in den ersten Tagen?
Also ich glaube, dass die verzweifeltsten Geschichten die waren, wo es sich um den Verlust von Angehörigen handelte. Sei es von Menschen außerhalb des Ahrtals, aber eben auch selbst innerhalb des Ahrtals. Die schrecklichsten Verluste, von denen wir gehört haben, sind die eben von eigenen Kindern dann auch. Also das war sehr hart.
Mhm. Wo stehen denn jetzt die Leute, mit denen du heute so redest? Welchen Stand des Verarbeitens behandelst du gerade? Vielleicht kannst du uns einfach mal versuchen, das ein bisschen zu erklären.
Also der aktuelle Stand, würde ich sagen, ja, ist auch sehr unterschiedlich. Nämlich die Flutkatastrophe im Ahrtal. Und dann hat jeder etwas mit Wasser erlebt und irgendwie, dass das Wasser hochstand und plötzlich kam und so weiter. Aber innerhalb des Ahrtals, da hat womöglich ein Mensch erlebt. Er war eben im zweiten Stock seines Hauses gefangen und das Haus war aber stabil und er war mit seiner Familie da und fühlte sich sicher. Jemand anderes könnte eben im zweiten Stock eines anderen Hauses gewesen sein, war alleine da, wusste nicht, wo seine oder ihre Kinder waren und anderen Angehörigen, wusste nicht, ob das Haus standhält, weil es viel älter war und vielleicht schon, weil das Haus so stand, Autos in die Hauswand gekracht sind und so weiter. Das heißt, beide Geschichten wären im Ahrtal in der Flutnacht passiert, aber beide Geschichten sind hoch anders. Und viel schlimmere Geschichten wage ich kaum zu beschreiben, wie wenn man sogar den Verlust des anderen live miterlebt hätte, dann hätte man natürlich noch eine ganz, ganz andere Dramatik in derselben Flutnacht gehabt. Und entsprechend sind auch die Verarbeitungsschritte natürlich höchst unterschiedlich. Einige Menschen sind schon wieder ganz gesund, also haben keine Traumafolgestörung mehr, erleben keine mehr. Andere erleben sie noch sehr stark, sind also milde abgeklungen. Ja, und nicht zu vergessen, diejenigen, die erst gar keine posttraumatischen Belastungsreaktionen gezeigt haben, die gibt es ja auch.
Wie wichtig ist es denn dann, dass sozusagen auch im Außen wieder Ordnung herrscht, wenn man im Innen Ordnung herstellen muss? Ich denke jetzt da so an den Wiederaufbau und dass natürlich einige Orte wirklich einfach noch nicht wieder aufgebaut sind.
Ja, also das ist was sehr Wichtiges. Also je mehr wir uns nun heute in Sicherheit und Geborgenheit fühlen können, je mehr Abstand wir haben von den Wunden des Ereignisses, also eben auch an Gebäuden die Wunden, also die Baufälligkeiten und die Zerstörung, umso leichter fällt es, die Vergangenheit dann zu verarbeiten. Also es würde den Menschen im Ahrtal gut tun, dass augenscheinlich die Schäden möglichst behoben worden sind.
Markus, nach der Flut.
Ja.
Wie haben Menschen konkret versucht, wieder Normalität herzustellen?
Also zum Beispiel sofort am nächsten Morgen den Wiederaufbau begonnen. Sie haben sich als ohnmächtig in der Nacht erlebt und waren am frühen Morgen wieder mächtig bei der Arbeit, haben geschippt und diejenigen, die ihr eigenes Haus nicht beeinträchtigt sahen, sind ein paar Straßen weiter in Richtung A gewandert, haben dort den Menschen geholfen. Alle waren mächtig und tüchtig bei der Sache, sodass sie damit die Ohnmacht mit fortschippen konnten, zumindest zum Teil. Dann haben sie Grillfeste gemacht, am Wochenende, in der Ruine, will ich mal sagen, und haben die Nachbarn eingeladen. Also ich würde sagen, in Stundenschnelle ging nach der Flut die Wiederaufnahme von Normalität los in den verschiedensten Bereichen.
Was macht dir denn Hoffnung?
Hoffnung macht mir, dass es einen Forschungsbereich gibt, der erklärt, dass es die Möglichkeit gibt, nach traumatischen Erfahrungen, wenn wir die verarbeitet haben, sogar glücklicher im Leben weiterzuschreiten als zuvor. Natürlich nicht, wenn ich mein Trauma nicht verarbeitet habe. Denn Menschen, die traumatische Erfahrungen erlebt haben, vertiefen erstens häufig ihre zwischenmenschlichen Erfahrungen, erleben viel Solidarität, wie im Ahrtal es eben auch war. Zweitens, sie entdecken neue Möglichkeiten und Chancen in ihrem Leben, wie zum Beispiel, dass man doch ein geliebtes Wohnhaus verlassen kann und auf den Berg zieht, um in Zukunft nicht mehr von Flutwasser erreicht zu werden, was man sich vielleicht vorher gar nicht hätte vorstellen können. Mhm. Drittens, dass man eigene Stärken entdeckt, zum Beispiel in der Bewältigung des Schreckens in der Nacht. Jemand konnte weit schwimmen, jemand hat jemand anderen getröstet. Viele eigene Stärken offenbaren sich erst in der Not. Viertens, Menschen, die Traumata erlebt haben, sind oft dankbarer für das Gute in ihrem Leben, was ihnen bleibt, und schauen weniger auf das, was sie verloren haben. Mhm. Und fünftens, sie vertiefen oft ihre existenziellen Fragen nach dem Leben und geben ihrem Leben mehr Bedeutung, wechseln nochmal Werte und Priorisierung in ihrem Leben. Ja, und wenn wir diese fünf Punkte nehmen, wer das alles besser macht als andere, dem geht's natürlich besser. Mhm. Aber es ist natürlich harte Arbeit, dahin zu kommen. Aber es wäre ja vielleicht auch schön, wenn jemand, der traumatisiert wurde im Ahrtal und unseren Bericht jetzt hört, wenn der diese Hoffnung auch schöpfen kann, dass es so etwas wie einen Preis zu gewinnen gibt nach einem Trauma, wenn man das so nennen will, weil wir wachsen unter Umständen und unser Leben dann besser zu genießen ist durch das Wachstum aus dem Trauma.
Im Ahrtal, da werden also nicht nur Häuser, Brücken und Bahnschienen wieder aufgebaut, da bauen sich auch Menschen wieder auf. Und wenn in den Orten was vorangeht, dann hilft ihnen das. Außerdem, die Region, die ist ja viel mehr als eine Baustelle, sagt auch Marius.
Mir macht total Hoffnung, dass ich privat wahrnehme, dass ganz viele Freunde von früher zurückkommen ins Ahrtal, also die sich entscheiden, hier leben zu wollen. Mhm. Das hat viele Gründe. Einer, der hat jetzt ein Restaurant seiner Eltern übernommen, weil die gesagt haben, nee, das machen wir nicht mehr, er macht's weiter mit der Familie. Das macht mir total Hoffnung und ich hoffe, dass das Wetter jetzt schöner wird, dass also auch diese ganzen schönen Weinfeste und im Herbst, wenn die Weinlese wieder beginnt, dass dieses Gefühl, diese Atmosphäre im Ahrtal da ist, dass die auch wieder mehr Menschen von außen sehen, denn wir haben ja echt eine sehr schöne Region. Und die wird auch wieder schöner, sind sich alle einig. Es wird halt ein bisschen dauern.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge? Monika Ahrens, Martin Schütz, Katja Vossenberg, Alex Hart und ich, Ilka Knigge. Ich hoffe, ihr kommt gut durchs Wochenende. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.